NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Menschen auf der Flucht werden eingeteilt. Es gibt die Syrer, die legal über die Türkei in die EU dürfen. Und es gibt andere, die illegal über die griechischen Inseln reisen und künftig praktisch wie durch eine Drehtür in die Türkei zurückgeschickt werden sollen, bevor sie die Balkanroute betreten. Die Türkei soll für diese Kooperation etwas bekommen. Das sind Vorhaben nach dem EU-Sondergipfel in Brüssel. Wir berichten im Einzelnen darüber, auch über die Reaktionen, und wir kommentieren das. Dann gucken wir noch zu VW. Dort gab es schon die dritte Betriebsversammlung seit der Abgasaffäre. Auch ein Thema bei uns. Aber zuerst zum EU-Türkei-Sondergipfel. Die Balkanroute soll für Menschen auf der Flucht weitgehend dicht gemacht werden. Allerdings nicht, indem weitere Grenzen geschlossen werden, sondern indem Flüchtlinge noch recht zu Beginn ihrer Reise in Griechenland aufgegriffen und in die Türkei zurückgebracht werden. Die Türkei gibt dafür sogenannte legale Flüchtlinge aus Syrien in die EU ab, und die Türkei bekommt Geld und anderes Entgegenkommen dafür. Das gefällt nicht allen. Sabine Hackländer berichtet.
In der Flüchtlingskrise soll also ein neuer Kurs eingeschlagen werden. Wie der ganz genau aussehen soll und ob dabei tatsächlich alle mitmachen, muss allerdings noch geklärt werden. Grundsätzlich aber herrsche Einigkeit, so die Kanzlerin nach fast 12-stündigen Verhandlungen in der Nacht.
Viele waren sich da wirklich einig, dass das ein Durchbruch ist und ein qualitativ neuer Vorschlag.
Der vom türkischen Regierungschef quasi im Handgepäck mitgebrachte Vorschlag lautet: Die Türkei nimmt künftig alle Flüchtlinge zurück, die Griechenland auf illegalem Wege betreten. Im Gegenzug soll dann für jeden zurückgeschickten Flüchtling ein in der Türkei lebender Syrer nach Europa kommen dürfen. Die Idee dahinter ist simpel. Den kriminellen Schleusern wird das Geschäftsmodell entzogen. Denn wer begibt sich schon in Lebensgefahr und zahlt für teures Geld eine Überfahrt nach Europa, wenn er postwendend wieder zurückgeschickt wird, während andere, die in türkischen Flüchtlingscamps ausharren, mit einer Gratisfahrkarte belohnt werden. Der Deal hat aber natürlich auch einige Haken. Einer davon betrifft die Tatsache, dass eine solche Zusammenarbeit natürlich auch gut bezahlt sein will. In Euro verlangt die türkische Regierung nun insgesamt 6 Milliarden Euro. Geld, das für die Versorgung der Flüchtlinge vorgesehen sei, betonte der türkische Ministerpräsident Davutoğlu.
In der europäischen Öffentlichkeit gibt es immer wieder Stimmen, die glauben, die Türkei würde hier um Geld betteln. Das tun wir nicht. Von diesem Geld wird jeder Cent für syrische Flüchtlinge ausgegeben.
Doch es ist nicht nur das Geld, das einigen EU-Ländern wie Ungarn gestern offenkundig Bauchschmerzen bereitete. Auch andere Forderungen, wie die nach einem neuen Anlauf bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei oder die Forderung nach Visaerleichterungen für türkische Bürger, sind mit Skepsis aufgenommen worden. Hatte die Türkei nicht gerade am Wochenende erst demonstriert, wie grundverschieden sie in Bezug auf Pressefreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit tickt?
Ich halte die Zweifel nicht für eine Kleinigkeit, im Gegenteil. Es sind Fragen der Menschenrechte, es ist die Frage der Umgang im eigenen Land mit der Meinungsfreiheit. Es sind viele andere Fragen, wie der Umgang mit Kurden.
So Österreichs Bundeskanzler Faymann, der bereits im Vorfeld der Verhandlungen erklärt hatte, sein Land werde sich in der Flüchtlingskrise keinesfalls einzig auf die Hilfe der Türkei verlassen. Kritik am geplanten Deal mit der Türkei kommt aber natürlich auch von anderer Stelle. Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty oder Pro Asyl halten die Zusammenarbeit mit der Türkei für unmoralisch und rechtswidrig.
Und auch in Deutschland wird Kritik daran laut, dass die EU sich so ausdrücklich auf die Türkei verlassen will, um die Migration zu bewältigen. Es könnte eine Abhängigkeit entstehen, wird gewarnt. Außerdem fordert die Türkei für sich ein erstaunliches Maß an Integration in die europäische Gemeinschaft. Ein beschleunigtes EU-Beitrittsverfahren zum Beispiel, das bisher ja unter anderem an Menschenrechtsverletzungen gescheitert ist. Trotzdem, die Hoffnung auf einen besseren Umgang mit Flüchtlingen steht oben an. Vor allem in der Regierungskoalition. Julia Barth aus Berlin.
Vorsichtig optimistisch, so lässt sich die Stimmung in der Bundesregierung nach dem langen Gipfeltag wohl am besten beschreiben. Endlich gibt es konkrete Fortschritte für eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik, lobt etwa SPD-Chef Sigmar Gabriel die Vereinbarungen zwischen EU und Türkei. Er ist überzeugt, ein Rücknahmeabkommen kombiniert mit Kontingenten, die Flüchtlinge den legalen Weg nach Europa eröffnen, ist der beste Weg, um Menschenhändlern und Schleppern das Handwerk zu legen. Gleichzeitig warnt Gabriel aber vor zu vielen Zugeständnissen an die Türkei.
Ich glaube, dass wir sehr klar sagen müssen, dass zwischen der Lösung der Flüchtlingsproblematik und dem möglichen Beitritt der Türkei in die Europäische Union jedenfalls kein unmittelbarer Zusammenhang steht. Wir können nicht auf Menschenrechtsfragen verzichten.
Ähnlich argumentiert Unionsfraktionschef Volker Kauder. Er betont, dass in den weiteren Verhandlungen längst nicht alle Wünsche der Türkei erfüllt werden dürften. Die Ergebnisse des Gipfels lobt er als wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Lösung. Und auf diesem Weg, mahnt Kauder in der ARD, müssten nun alle EU-Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen.
Europa ist nicht nur eine Wertegemeinschaft, sondern Europa ist auch eine Versicherung für den Wohlstand der Menschen in Europa. Das gilt für Polen, für Ungarn und alle anderen auch.
Das sehen grundsätzlich auch die Grünen so. Allerdings warnen sie vor einem allzu leichtfertig geschlossenen Deal mit der Türkei.
Man kann nicht bedingungslos jetzt hier alles mitmachen, gerade in Zeiten, wo die Meinungsfreiheit in der Türkei so unter Druck steht,
sagt etwa Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz, der die Ergebnisse des Gipfels als dürftig bezeichnet. Die Linkspartei geht mit ihrer Kritik deutlich weiter. Sie findet, die EU habe sich von der Türkei erpressen lassen. Für Fraktionschefin Sarah Wagenknecht sind die Grundsätze, auf die man sich verständigt hat, deshalb keine Lösung, sondern der letzte Sargnagel für die Glaubwürdigkeit der EU. Ein Vorwurf, den Angela Merkel sich nicht gefallen lassen will, auch wenn auch die Kanzlerin, allein schon mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen, gestern sicherlich gerne mehr erreicht hätte, verteidigt sie heute im Interview mit dem SWR noch einmal die bisherigen Verhandlungsergebnisse.
Unter dem Strich, muss man sagen, sind wir doch schon relativ gut vorangekommen. Alle sagen, wir müssen unsere Außengrenzen schützen. Alle sagen, wir müssen die illegale Migration bekämpfen. Alle haben sich für den NATO-Einsatz in der Ägäis ausgesprochen und alle haben jetzt auch den neuen Vorschlag willkommen geheißen. Manchmal könnte es schneller gehen, aber ich glaube, insgesamt bewegt sich die Sache in die richtige Richtung.
Also war das, was auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel angebahnt wurde, nun der Durchbruch für einen besseren Umgang mit Flüchtlingen? Oder war es eher der Durchbruch der Türkei auf ihrem Weg in die Europäische Union? Was ist von dem Tauschhandel zu halten, der zwischen EU und der Türkei möglich zu sein scheint? Kai Küstner kommentiert.
Wäre es nicht so selbst verschuldet, es könnte einen geradezu das Mitleid überkommen, wenn man die EU auf der Suche nach einer Lösung in der Flüchtlingsfrage beobachtet. Fast schon roboterhaft, dem man in den Chip die zwei Worte Außengrenze dicht machen einprogrammiert hat, stakst sie bei der Krisenbewältigung voran. Und nun also wie ferngesteuert der Türkei geradewegs in die Arme. Die Türkei soll für die Europäer Türsteher spielen und Flüchtlinge auf der Schwelle nach Europa aufhalten. Oder sie zurückholen, wenn die es doch geschafft haben, diese Schwelle zu übertreten. Nun ist gegen eine Annäherung an die Türkei schon aus geostrategischer Sicht grundsätzlich ja erstmal gar nichts einzuwenden. Dass die EU und Frau Merkel gleich mit aber bereit zu sein scheinen, sich Ankara in einem Akt der Selbstaufgabe schlicht auszuliefern, birgt erhebliche Gefahren. Für viele Menschen in der Türkei selbst und nicht zuletzt für die Flüchtlinge. Die Vereinten Nationen kritisieren bereits die pauschale Abschiebung von in Griechenland gestrandeten Schutzsuchenden, also auch Syrern, zurück in die Türkei, wie sie der mögliche Deal vorsieht, sei verboten. Und damit ist ja nur eine von ganz vielen Fragen, die Flüchtlinge betreffend, angetippt. Die Europäer, ganz auf Grenze dicht machen programmiert, scheinen geneigt, einen Rechtsverstoß in Kauf nehmen zu wollen. Noch viel offensichtlicher aber ist schon jetzt, wie bereitwillig sich die EU in Sachen Menschenrechtsverletzungen durch den neuen Partner Türkei vorführen lässt. Kurz vor dem Gipfel ließ die Erdogan-Regierung wieder mal ein unliebsames Zeitungshaus dicht machen. Die Verhandler in Brüssel ließen sich auch dadurch nicht beirren, dass parallel zum Gipfel dann auch noch die dazugehörige Nachrichtenagentur unter staatliche Aufsicht gestellt wurde. Deutlicher konnte der türkische Präsident den Europäern kaum vor Augen führen: Schaut mal, wie viel ich in Sachen Pressezensur zu tun vermag und wie wenig ihr Europäer in Zukunft dagegen unternehmen werdet. Das alles zusammengenommen birgt dann letztlich auch eine große Gefahr für die EU selbst. Wenn sich der Eindruck verfestigt, dass sie zwar großen Spaß daran hat, den Rest der Welt an die Einhaltung von Menschenrechten zu erinnern, dann aber ein bis zwei Augen ganz fest zudrückt, wenn es ihr selbst nützt, dann bekommt sie ein Problem. Dann wird sie ein moralisches Leichtgewicht. Russlands Präsident Putin und alle anderen Menschenrechtsverächter auf dem Planeten können sich die Hände reiben. Gegen die Probleme, die sich die Europäer damit aufhalsen, erscheinen andere Fragen, das angestrebte Flüchtlingstauschgeschäft betreffend, geradezu läppisch. Die zum Beispiel, ob die Türken wie gefordert ein paar Milliarden Euro mehr an Hilfsgeldern bekommen sollen. Und die schnellere Zusage, ohne Visum in die EU reisen zu dürfen. Viel eher sollten sich die Europäer überlegen, ob sie weiter roboterhaft und damit fernsteuerbar durch diese Krise stachsen wollen. Der Preis der Unterwerfung ist hoch.
Die EU liefert sich der Türkei aus. Kai Küstner kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was auch immer aus den Plänen wird, die der EU-Gipfel geschmiedet hat, für tausende Menschen, die auf der Balkanroute festsitzen, wird es zunächst keine Auswirkungen haben. Sie lagern in überfüllten Camps, zum Beispiel in Idomeni an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien, und es gibt weiterhin keine Lösung für sie. Wolfgang Landmesser.
Ein Bild des Elends bot das Flüchtlingscamp von Idomeni heute Morgen. In der Nacht hatte es stark geregnet. Die vielen kleinen Iglu-Zelte hielten der Nässe nicht stand, sagt Mohammed aus Damaskus. Ich bin aufgewacht, mein Zelt war innen wie ein Swimmingpool. Jetzt habe ich Fieber und Gliederschmerzen und Sie sehen, meine Hosen sind durchnässt. Wie er haben viele Flüchtlinge keine trockenen Kleider mehr. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Eltern versuchen, die Kleider ihrer Kinder über Feuerstellen zu trocknen. Die Gefahr von Krankheiten nimmt zu. Auch die hygienischen Verhältnisse sind miserabel, warnen Hilfsorganisationen vor Ort. Rund 13.000 Menschen halten sich direkt am griechisch-mazedonischen Grenzübergang auf. Viele von ihnen warten inzwischen seit Wochen darauf, nach Mazedonien einreisen zu können. Aber die Grenze öffnet sich jeweils nur für kurze Zeit. Nur wenige werden durchgelassen. Unter den Flüchtlingen herrscht Enttäuschung über den Ausgang des Gipfels vergangene Nacht in Brüssel. Sie sehen ja, was gestern auf dem Treffen passiert ist. Am Ende sagen sie den Leuten, mal schauen, was wir am 17. März tun können. Also nochmal 10 Tage.
So, more than this.
Am 17. März ist der nächste reguläre EU-Gipfel. Auch Ahmed, ebenfalls aus Syrien, ist enttäuscht.
Of course that make us feel disappointed. You know, most of people here have a hope that
die meisten Leute hier haben die Hoffnung, dass sich die Grenze noch öffnet, wenigstens für diejenigen, die hier festsitzen. Aber am Ende sagen sie, es gibt keinen Weg über diese Grenze. Das macht uns so wütend. Die griechischen Behörden wollen die Menschen dazu bewegen, das völlig überfüllte Camp an der Grenze zu verlassen. Etwa 20 bis 30 Kilometer südlich gibt es bereits Lager, wo deutlich bessere Bedingungen herrschen. Die griechische Regierung hatte angekündigt, bis Ende der Woche weitere rund 16.000 neue Plätze für Flüchtlinge zu schaffen. Aber immer noch machen sich Flüchtlinge, die mit Fähren im Hafen von Piräus ankommen, auf den Weg an die Nordgrenze.
Der Volkswagen-Konzern wird weltweit mit Klagen überzogen wegen der Manipulation an den Abgaswerten von VW-Fahrzeugen. Auch eine Tochter der Allianz, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, wird klagen, das wurde heute bekannt, weil die Manipulation zu spät gemeldet worden sei und man nicht auf die Bewegungen der Aktienkurse vorbereitet gewesen sei. Heute hat VW schon wieder eine Betriebsversammlung abgehalten. Die Mitarbeiter sind beunruhigt und wütend. Die Chefs versuchen zu beschwichtigen, Hilke Janssen berichtet.
Die Nachrichten für die rund 20.000 VW-Mitarbeiter auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg waren durchwachsen. VW-Konzernchef Matthias Müller machte deutlich, dass VW noch lange an der Krise zu knabbern habe. Und viele Fragen, sagte Müller, werden auch erst in den kommenden Jahren zu klären sein.
Etwa die finanziellen Konsequenzen, die noch nicht in Gänze absehbar sind, aber die substanziell und schmerzhaft sein werden. Wir werden Geduld, Beharrungsvermögen und auch eine gewisse Frusttoleranz aufbringen müssen.
Frust herrscht beim VW-Chef offenbar auch beim Thema Medien. Über Volkswagen sei in den vergangenen Monaten viel geredet und geschrieben worden. Manche Einseitigkeit und Zuspitzung hält Müller aber für ungerecht. Damit meint er wohl vor allem Berichte darüber, dass Vorstand und Aufsichtsrat möglicherweise schon früh über den Abgasskandal informiert waren.
Falls Sie in den letzten Tagen auch gelesen, gesehen oder gehört haben, dass bei uns angeblich etwas verschleiert, vertuscht oder verschleppt worden ist, kann ich mit bestem Wissen und Gewissen sagen, das ist nicht der Fall.
Keine konkrete Ansage machte der VW-Konzernchef zu den Arbeitsplätzen bei Volkswagen. Er könne verstehen, dass es Ängste und Unsicherheiten unter den Mitarbeitern gebe, sagte Müller. Aber ob Stammbelegschaft und Leiharbeiter bei VW in Zukunft sicher sind, ließ er offen. Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh ist überzeugt, dass die Arbeitsplatzfrage auch davon abhängt, welche Strafen die Justiz in den USA verhängt.
Sollte die Zukunftsfähigkeit von Volkswagen durch eine Strafzahlung bislang einmaliger Höhe nachhaltig gefährden, wird dieses auch dramatische soziale Folgen haben. Nicht nur an unseren US-amerikanischen Standorten, sondern auch in Europa und anderswo.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, rechnet in diesem Jahr mit weiteren schlechten Nachrichten für den VW-Konzern. Es sei bereits ein sehr großer Schaden entstanden, sagte Weil. Aber Volkswagen habe auch eine starke wirtschaftliche Substanz. Für die Zukunft wünscht Weil sich einen etwas anderen Konzern.
Selbstbewusst, aber auch mit viel Bodenhaftung und auch einem Quäntchen Bescheidenheit.
Beim wohl spannendsten Teil der Betriebsversammlung durften die Medien dann nicht mehr dabei sein. Denn wenn VW-Markenchef Diess über wunde Punkte in der Produktion oder die schwächelnde Marke Volkswagen redet, wollen die VWler lieber unter sich bleiben.
Der RWE-Konzern hat heute seine Jahresergebnisse veröffentlicht und es war klar, dass die nicht gut ausfallen. RWE steckt tief in der Krise als zweitgrößter deutscher Energiekonzern und es ist kein Ende in Sicht. Wichtige Trends wurden zu spät erkannt und darum ist es jetzt besonders schwierig, Korrekturen vorzunehmen, sowohl strategischer als auch betriebswirtschaftlicher Art. Jörg Marksteiner mit Einzelheiten.
Schon wieder rote Zahlen, zum zweiten Mal in nur 3 Jahren. Dazu gibt es zum ersten Mal seit fast 60 Jahren keine Dividende. Der Aktienkurs ist abgeschmiert und die Aussichten sind bescheiden. Keine Frage, es war wirklich schon mal leichter, Chef bei RWE zu sein.
Es war ein Jahr, das auf besondere Weise in die Geschichte dieses Konzerns eingeht. Als schwierig, als zukunftsweisend, als Vorbote des Umbruchs,
sagte RWE-Chef Peter Therium.
Die Notwendigkeit eines Umsteuerns ist also da. Und sie ist akut.
Das kann man so sagen. Wie nie zuvor brechen dem Energieriesen die Gewinne weg. Und Besserung ist nicht in Sicht. Im Moment schreiben alle Kraftwerke rote Zahlen, egal ob Braunkohle, Steinkohle, Atom oder Gas, sagte Therium. Für RWE ist das dramatisch. Denn jahrzehntelang waren diese Großanlagen die Gewinngaranten. Doch der Boom von Wind- und Sonnenenergie hat zu einem Preisverfall im Stromhandel geführt. Der Konzern hat heute deshalb ein neues Sparprogramm für die 10.000 Mitarbeiter starke Braunkohlesparte angekündigt. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, ist aber noch unklar.
Doch ich sage Ihnen noch etwas, das Sie vielleicht verwundert. Auch bei fantastischen Geschäftszahlen wäre es notwendig, unser Unternehmen umzubauen.
Und zwar so kräftig wie seit 100 Jahren nicht. Der Holländer an der Spitze von RWE will den Energieriesen, für ihn ein behäbiger Dampfer und nicht mehr für die neue dezentrale Welt mit selbstversorgenden Kunden geeignet, wie er einräumt, er will ihn aufteilen. Der Teil mit Ökostrom, Vertrieb und Netzen wird abgetrennt und soll Ende des Jahres an die Börse gebracht werden. In der Hoffnung, dass dann dort neue Investoren einsteigen und Geld mitbringen für die dringend benötigten Investitionen in das lange selbst vernachlässigte Ökostromgeschäft. Wie die neue Sparte heißt, wird im Sommer bekannt gegeben. Ihren Sitz wird sie aber wie der Mutterkonzern in Essen haben.
Ich werde oft gefragt, wann geht's wieder aufwärts? Und ich bin überzeugt, aufwärts geht es ab dem ersten Tag nach dem Börsengang.
Kritiker sind da vorsichtiger. Sie monieren, dass RWE ziemlich spät dran sei. Außerdem lasse sich das Problem der alten RWE und den notleidenden Kraftwerken ja nicht wegorganisieren. Die werden künftig vom bisherigen RWE-Vize Rolf-Martin Schmitz geleitet, der heute auch die Entscheidung verteidigte, erstmals seit gefühlten Ewigkeiten die Dividende zu streichen. Auch wenn das überraschend Löcher in Haushalte von fast 130 Städten und Kreisen reißt. Sie sind an RWE beteiligt und hatten die Einnahmen fest eingeplant.
Wir haben über viele Jahre Milliarden an Aktionäre ausgeschüttet. Und vielleicht in den letzten Jahren mehr, als wir uns leisten konnten. Das muss man auch mal deutlich sagen. Und insofern reagiere ich mit relativem Unverständnis darauf, dass, wenn es dann einmal anders kommt, dass dann so öffentlich diskutiert wird.
Im kommenden Jahr dürften die Kämmerer von sich aus vorsichtiger sein, denn RWE hat angekündigt, das letzte Jahr war sicher nicht gut, aber das laufende wird noch schlechter.
Konzerne sollen in der EU künftig dort Steuern zahlen, wo ihre Gewinne anfallen und nicht in steuergünstigen Ländern, in die man aus durchsichtigen Gründen den Firmensitz verlegt hat. Die Finanzminister haben sich dazu heute in Brüssel getroffen und vereinbart, dass man keine Geheimnisse mehr voreinander haben will. Informationen über die Konzerne werden grenzübergreifend ausgetauscht. Ralf Siener berichtet.
Bis zu 200 Milliarden Euro Steuereinnahmen gehen den westlichen Industriestaaten durch die ganz legalen Steuertricks multinationaler Konzerne jährlich verloren, so die Einschätzung von Fachleuten. Allein in der EU jedes Jahr bis zu 70 Milliarden. Gegen das Steuerdumping der Multis gehen jetzt die Finanzminister der Euro-Staaten vor. Steuerinformationen über Großkonzerne werden in Zukunft grenzüberschreitend ausgetauscht, und zwar automatisch. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble Schäuble erwähnte das Projekt für mehr Steuergerechtigkeit, das er seit Jahren selber vorantreibt, heute in Brüssel fast beiläufig.
Dann haben wir heute den automatischen Informationsaustausch umgesetzt in der entsprechenden Verwaltungsrichtlinie.
Was Schäuble betont bürokratisch formuliert, ist de facto aktive Wettbewerbspolitik. Denn Konzerne wie Starbucks, IKEA, Apple, McDonald's und Co. werden seit langem wegen massiver Steuervermeidungspraktiken von der EU-Kommission ins Visier genommen, weil sie im Verdacht stehen, sich unfaire Steuer- und damit Wettbewerbsvorteile gegenüber mittelständischen Unternehmen zu verschaffen und gegenüber lokal gebundenen Kleinstunternehmen. Der Kaffeehausbetreiber am Marktplatz zahlt normal seine Steuern, der Multi-Starbucks hingegen nicht, betont der FDP-Europaabgeordnete und Steuerexperte Michael Theurer. Damit wollen die EU-Finanzminister jetzt aufräumen.
Who pays what tax where?
Welcher Konzern zahlt wo welche Steuern? Durch den automatischen Austausch von Steuerinformationen soll es mehr Transparenz geben, betont der niederländische Finanzminister Dijsselbloem, dessen Land bisher als Steuerparadies für Großkonzerne galt. Doch es geht nicht nur um einen Datenaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden. Vielmehr sollen internationale Konzerne in Zukunft dort ihre Steuern zahlen, wo ihre Gewinne anfallen und nicht mehr dort, wo sich aus Gründen der Steuervermeidung der Unternehmenssitz befindet. Dem Finanzexperten der Grünen im EU-Parlament Sven Giegold reicht nicht, was die Finanzminister erarbeitet haben. Zum einen, weil Multis mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro ihre Informationen weiter ausschließlich den jeweiligen nationalen Steuerbehörden melden müssen und von dem automatischen Informationsaustausch nicht erfasst werden. Uninformiert bleibt auch die interessierte Öffentlichkeit.
Denn diese Daten sind strikt geheim nur unter den Finanzämtern und Finanzbehörden.
Noch nicht rechenschaftspflichtig sind in diesem Jahr die europäischen Niederlassungen von Google, Facebook, Amazon, Starbucks und Co. Denn deren Mütter müssen von diesem Jahr an in den USA sämtliche Steuerdaten offenlegen. Das befreie die europäischen Töchter der Multis von der Auskunftspflicht, betont Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Brüssel, jedenfalls in diesem Jahr.
Wenn die Mutter berichtet, kann die Tochter schweigen. Das ist das Schöne.
War es rechtmäßig, dass die neue polnische Regierung die Justiz im Lande umstrukturiert hat? Nämlich zum eigenen Nutzen, indem Verfassungsrichter entmachtet wurden und der Regierung in Polen nicht mehr unabhängig auf die Finger gucken können? Die EU hat ein Prüfverfahren deshalb eingeleitet. Und auch die Verfassungsrichter in Polen selbst haben heute über den Vorgang beraten. Ein juristisches Diskutieren in eigener Sache und ein Machtkampf mit der Regierung Kaczynski. Jan Palukat aus Warschau.
Die neue nationalkonservative Regierung in Warschau hatte als eine ihrer ersten Maßnahmen die absolute Mehrheit dazu genutzt, neue Verfahrensregeln zu schreiben, die ohne große Diskussion verabschiedet und im Eilverfahren von Staatspräsident Duda unterzeichnet wurden. Nach Ansicht von Kritikern aber haben es diese Regeln in sich, laufen de facto darauf hinaus, das Verfassungsgericht als Kontrollinstanz zu entmachten. Schon deswegen gilt es als wahrscheinlich, dass auch das Verfassungsgericht die neuen Regeln zumindest teilweise zurückweist. Freilich streiten Vertreter der Exekutivmacht bis hoch zum Staatspräsidenten dem Gericht die Legitimität ab, darüber überhaupt zu befinden, jedenfalls in alter Zusammensetzung. In Polen entscheidet das Volk, also die Parlamentsmehrheit, über die Regeln der Demokratie, heißt es im Kaczynski-Lager. Und diese Parlamentsmehrheit habe nun einmal entschieden, dass das Verfassungsgericht künftig anderen Regeln gehorchen müsse. Präsident Dudas Staatssekretär Andrzej Dera meinte sogar, der Vorsitzende des Verfassungsgerichts signalisiert der Gesellschaft, dass er über dem Recht steht und es nach Belieben setzen kann. Das ist ein Aufruf zur Anarchie. Und ein Mensch, der solche Verhaltensweisen propagiert, sollte sich ernsthaft fragen, ob er weiterhin Vorsitzender des Verfassungsgerichts sein kann. Die Opposition weist hingegen darauf hin, dass die Kaczynski-Partei Recht und Gerechtigkeit zwar die absolute, aber keineswegs eine verfassungsändernde Mehrheit gewonnen hat. Deswegen müssten Änderungen der demokratischen Spielregeln im Lichte der Verfassung überprüft werden, und zwar selbstverständlich, bevor sie in Kraft treten. Doch dem starken Mann im Hintergrund geht es wohl gar nicht um Verfahrensregeln. Jarosław Kaczynski, der als eigentlicher Drahtzieher der Attacke auf das Verfassungsgericht gilt, misstraut den amtierenden Richtern generell.
My chcemy dobrego Trybunału Konstytucyjnego.
Wir wollen ein gutes Verfassungsgericht. Eines, das die Verfassung tatsächlich hütet. Aber das ist nicht dieses Verfassungsgericht in seiner aktuellen Besetzung. Dieses spielt eine ganz andere Rolle. Nämlich den aus Kaczynskis Sicht alten Seilschaften in die Hände, die dem von ihm propagierten grundlegenden Umbau von Staat und Gesellschaft im Wege stehen. Und in der Tat gäbe es so einige Gesetze, die durchaus auch verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen. So haben die Nationalkonservativen um Kaczynski eine politische Strafverfolgungsbehörde geschaffen und den eigenen Justizminister zum Generalstaatsanwalt erhoben, weitgehende Abhörbefugnisse bis weit hinein ins Internet erlassen, den öffentlichen Rundfunk unter direkte Regierungskontrolle gestellt.
Das Verhältnis zwischen den USA und Israel ist angespannt, schon lange wegen verschiedener Vorkommnisse. Aber das Atomabkommen mit dem Iran hat für Israel zuletzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt hat Ministerpräsident Netanyahu eine Reise nach Washington abgesagt. Für Obama eine Überraschung, denn diese Absage wurde auf Umwegen, nicht etwa persönlich, bekannt gegeben. Sabrina Fritz berichtet.
Nein, Freunde werden sie nicht mehr, Präsident Obama und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu oder Barack und Bibi, wie sie sich mit zusammengebissenen Zähnen nennen. Die Beziehung zwischen Netanyahu und Obama ist eine lange Reihe aus Missverständnissen, persönlicher Abneigung und schlicht unterschiedlichen politischen Positionen. Der jüngste Affront, Netanyahu hat einen Termin mit dem amerikanischen Präsidenten platzen lassen und die Obama-Regierung erfuhr daraus aus der Presse. Wir sind erstaunt, aus den Medien zu erfahren, dass Premier Netanyahu seinen Besuch in Washington abgesagt hat, sagte ein Sicherheitsberater von Präsident Obama. Amerikanische Medien berichten folgenden Hintergrund. Netanyahu wollte vermeiden, dass er in den aufgeheizten amerikanischen Vorwahlkampf hineingezogen wird, denn einige Präsidentschaftsbewerber hätten das Gespräch mit ihm gesucht. Die jüdische Gemeinde ist eine einflussreiche Wählergruppe in den USA. In Tel Aviv zählt man wahrscheinlich die Tage, bis die Amtszeit von Präsident Obama vorbei ist. Es gab viel, was den Hardliner Netanyahu von Anfang an skeptisch gegenüber dem neuen Präsidenten gemacht hat. Seine erste große Nahostrede hielt Obama in Kairo. Dort streckte er der arabischen Welt die Hand zur Versöhnung aus. Es sollten aber 4 Jahre vergehen, bis er zum ersten Mal Israel besuchte. Obama tritt für einen Palästinenserstaat ein und schließlich, aus der Sicht Israels der größte Fehler, das Abkommen mit dem Iran, um das Land davon abzuhalten, Atomwaffen zu entwickeln. Premier Netanyahu konnte nicht oft genug erklären, warum er dieses Abkommen für falsch hält.
Iran would then be free to build a huge nuclear capacity that could produce many, many nuclear bombs.
Wenn die nuklearen Möglichkeiten des Irans unbeschränkt sind und alle Sanktionen wegfallen, wird der Iran frei sein, eine große atomare Kapazität aufzubauen, mit der er viele Atombomben herstellen kann, sagte Netanyahu vor dem US-Kongress, indem er im vergangenen Jahr ohne Einladung des Präsidenten sprach, eine weitere diplomatische Ohrfeige für Obama. Da half auch nicht, dass Obama immer wieder beteuerte,
It is very good to welcome once again Prime Minister Bibi Netanyahu to the Oval Office.
Es ist immer wieder gut, Bibi Netanyahu im Weißen Haus begrüßen zu können. Keinen anderen Regierungschef treffe ich so häufig. Das ist der Beweis für die enge Beziehung zwischen den USA und Israel. Und die Sicherheit Israels hat für mich höchste Priorität. Auch Vizepräsident Joe Biden bekam den Unmut der israelischen Regierung zu spüren. Bei seinem letzten Besuch 2010 rollten die Bagger an, um neue Wohnungen in den besetzten Gebieten zu bauen, kaum dass seine Maschine gelandet war. Und das, obwohl die Obama-Regierung einen Siedlungsstopp als Grundlage für weitere Friedensgespräche gefordert hatte. Nun reist Vizepräsident Biden am Donnerstag erneut nach Israel. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass vor seinem Besuch die Spannungen erneut aufgeflammt sind.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie können die Sendung auch nachhören im Internet auf wdr5.de und ndr.de/info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.